NDR Info. Shabbat Shalom. Das Magazin.
Am Mikrofon begrüßt Sie Miron Tenenberg. Hallo. Der Tod von Papst Franziskus hat in dieser Woche die Nachrichtenlage bestimmt. Er hat seine Kirche auf vielfältige Weise geprägt. Das Thema Migration lag ihm besonders am Herzen, ebenso das Klima und die Frage nach Gerechtigkeit. Er hat neue Beratungsstrukturen innerhalb der Kirche eingeführt und Frauen in wichtige vatikanische Ämter gebracht, ihnen das Weiheamt allerdings verwehrt. In anderen Bereichen war er nicht so reformwillig, doch wir wollen heute aus jüdischer Sicht auf sein Erbe schauen. Dafür spreche ich mit Rabbiner Jehoshua Ahrens aus Frankfurt am Main. Er war in der orthodoxen Rabbinerkonferenz Deutschland für den jüdisch-katholischen Dialog zuständig und hat Papst Franziskus vor 8 Jahren persönlich getroffen, als dieser ihm für seine dialogische Arbeit die päpstliche Medaille verlieh. Herr Ahrens, wie werden Sie die Amtszeit von Papst Franziskus in Bezug auf jüdische Belange in Erinnerung behalten?
Also insgesamt muss man ganz klar festhalten, dass es eine Zeit der Intensivierung war im Pontifikat von Papst Franziskus, und ich glaube, das war jetzt kein Zufall sozusagen, sondern das hatte auch mit ihm und seiner Person und auch seinen Zielen zu tun.
Wie bewerten Sie die Bemühungen vom Papst, den interreligiösen Dialog mit der jüdischen Gemeinschaft zu fördern?
Man kann auf der einen Seite sagen, letztendlich hat er das auch ein bisschen fortgesetzt, was seine Vorgänger schon gemacht haben. Aber ich glaube, wenn man die Geschwindigkeit auch sieht, gerade am Anfang des Pontifikats, dann sieht man, dass ihm das offensichtlich sehr wichtig war. Also das heißt, er hat, sagen wir mal, wie beispielsweise auch die Vorgänger, Israel besucht. Oder er hat die Gedenkstätte Auschwitz besucht. Oder er war in der Synagoge in Rom, nur um ein paar Beispiele zu nennen. Das hat auch alles eigentlich beispielsweise Benedikt oder Johannes Paul II. Gemacht. Aber dass er das gleich am Anfang gemacht hat, also beispielsweise Israel, seine erste Auslandsstation war, das zeigt doch, wie wichtig ihm offensichtlich der Dialog mit dem Judentum und den Jüdinnen und Juden war.
Nach seinem Besuch in Auschwitz wurde er von Überlebenden auch als Bruder Franziskus benannt. Inwieweit unterscheidet er sich da von seinen Vorgängern?
Ich glaube, die Beziehung zum Judentum und zu Jüdinnen und Juden war für ihn ja nicht nur eine theologische Sache, sondern ich glaube, es war auch eine zutiefst menschliche Angelegenheit. Und das hat man bei ihm gemerkt. Also das war sicherlich authentisch bei ihm. Und das hat wahrscheinlich auch mit seiner Geschichte zu tun. Das heißt also, er war schon lange, ja, bevor er Papst war, befreundet beispielsweise mit einem Rabbiner in Argentinien, also mit Rabbiner Abraham Skorka, aber hatte da auch andere sehr tiefgehende Verbindungen zur jüdischen Gemeinde in Buenos Aires, beispielsweise nach dem schrecklichen Anschlag auf das jüdische Gemeindezentrum dort 1994. Da war er einer, der da ganz entschieden an der Seite des Judentums stand und der auch unmissverständliche Aufklärung zum Beispiel gefordert hat, was ja da gar nicht so klar war zu diesem Zeitpunkt. Und er war beispielsweise bei anderen Anlässen, also zum Beispiel beim jährlichen Gedenken zum Holocaust in Argentinien dabei, teilweise auch selbst ein Redner. Also man merkt, das war ihm auch ein persönliches und eine Herzensangelegenheit.
Er sagte während der Generalaudienz 2019 auch, die Juden sind unsere Geschwister. Wie wichtig sind solche Gesten für den interreligiösen Dialog?
Ich glaube, das ist auf alle Fälle sehr wichtig, weil das ist mehr als nur eine Geste. Das zeigt, dass er sich da mit uns auch auf Augenhöhe bewegt. Und diese Augenhöhe, ich glaube, das zeugt von tiefem Respekt, und das ist wichtig, wenn man im Dialog sein möchte. Egal wie groß ja dann die katholische Kirche im Vergleich zur jüdischen Gemeinschaft ist, er sagt aber doch, ihr seid mir wichtig und ich möchte mit euch auf Augenhöhe reden.
Gab es innerhalb der jüdischen Gemeinschaft auch Kritik an seiner vielleicht auch theologischen Sichtweise auf das Judentum?
Die theologische Sichtweise war durchaus ambivalent. Also das heißt, auf der einen Seite hat er beispielsweise in Evangelii Gaudium ganz klar betont, dass es eine göttliche Gegenwart weiterhin, also fortwährend gibt im Leben des jüdischen Volkes. Er sprach von der Wichtigkeit der Werte des Judentums für Christen, und er stand natürlich auch mit anderen Dingen theologisch für eine Vertiefung des Dialogs zwischen Katholiken und Juden. Auf der anderen Seite war er vielleicht theologisch nicht immer ganz versiert und ist durchaus auch in alte Denkmuster zurückgefallen. Beispielsweise, als er gesagt hat, das Gesetz, also die Tora, hätte kein Leben. Ja, also das heißt, da hat er scheinbar wieder den Kontrast zwischen jüdischer Tradition und dem Christentum und dem Evangelium darstellen wollen.
Dafür wurde er stark von jüdischer Seite und auch umgehend kritisiert. Wie hat er diese Kritik aufgenommen?
Ja, ich glaube, er war jemand, der durchaus auch Verständnis für Kritik hatte und die aufgenommen hat. Und so habe ich das auch in diesem Fall erlebt.
Wie wurde seine Interpretation der Konzilserklärung Nostra Aetate in seiner Amtszeit bewertet? Das ist eine Vatikanerklärung über das Verhältnis der Kirche zum Judentum.
Ich glaube, da hatte er natürlich ein bisschen Glück. Das Jubiläum von 50 Jahren Nostra Aetate, von dieser sehr wichtigen Konzilserklärung, fiel ja ganz am Anfang eigentlich in sein Pontifikat. Das heißt, das war sicherlich eigentlich schon von seinem Vorgänger noch vorbereitet. Aber das war ihm auf jeden Fall auch sehr wichtig und kam ihm insofern natürlich auch gelegen. Und diese Zeit hat eigentlich eine große Vertiefung auch des katholisch-jüdischen Dialogs mit vorangebracht. Es gab ja zu 50 Jahren Nostra Aetate eben von der Kommission für die Beziehungen mit dem Judentum, des Vatikan, ein eigenes Papier. Es gab auch orthodoxe rabbinische Erklärungen zum Christentum, auch mit einem Schwerpunkt zum Katholizismus 2015 und 2017. Also das heißt, da hat sich sehr, sehr viel auch gerade theologisch getan.
Seit dem 7. Oktober hat sich das Verhältnis allerdings stark abgekühlt. Wie bewerten Sie seine Kritik an Israel im Kontext des Nahostkonfliktes?
Ja, das ist tatsächlich sehr schwierig. Also am Anfang ging es ja weniger vielleicht um die Kritik, die er übt, sondern am Anfang ging es eigentlich um sein Schweigen. Das heißt also, unmittelbar nach den Anschlägen am 7. Oktober 2023 hat er erstmal nichts oder nur sehr wenig gesagt. Und das war eigentlich für uns von jüdischer Seite so untragbar, weil wenn er ja betont, wir sind die Geschwister der Katholiken und wir haben eine ganz wichtige, ja fast schon herausragende Stellung sozusagen für Katholiken auch als sozusagen die Wurzeln auch des katholischen Glaubens, dann kann man natürlich in so einer schweren und wichtigen Stunde nicht einfach die Juden allein im Regen stehen lassen.
Er hat auch vor einem Jesuskind in einem Palästinensertuch gebetet. Wie wurde das aufgenommen?
Ja, das ist durchaus in mehrfacher Hinsicht problematisch. Also auf der einen Seite ist es natürlich die Symbolik. Das heißt, also es ist sehr einseitig und stellt offensichtlich nur die Palästinenser als Opfer dar. Auf der anderen Seite ist es aber auch theologisch sehr fragwürdig, weil ja sehr klar ist, Jesus war jüdisch. Und wenn man sozusagen jetzt auf einmal Jesus nicht mehr als Juden wahrnimmt, sondern als Palästinenser, dann ist das natürlich auch theologisch eine antijüdische Position.
Oder auch einfach faktisch falsch.
Und natürlich selbstverständlich auch faktisch falsch.
Gibt es spezifische Bereiche, in denen Sie sich mehr Engagement oder auch vielleicht Klarheit gewünscht hätten?
Eben, also wenn wir jetzt beim Thema Israel sind, ganz sicher, da hätte ich mir mehr Klarheit gewünscht. Und übrigens nicht nur, was die Situation in Israel angeht. Also das heißt, da war ja auch die Frage, hat er jetzt gesagt, die Bombardierung des Gazastreifens sei ein Genozid oder nicht? Es wurde von palästinensischer Seite behauptet, es wurde vom Vatikan dementiert. Aber nichtsdestotrotz waren immer mindestens so ähnliche Vorwürfe ja aktuell im Vatikan, wenn nicht von ihm, dann vielleicht auch von anderen und von wichtigen Leuten, wie dem Staatssekretär Parolin, also dem Chefdiplomaten des Vatikan, der von einem Blutbad stand. Also hier hätte er sicherlich mehr Klarheit bringen müssen. Und wie gesagt, auf der einen Seite nicht nur die Erwähnung des 7. Oktober 23 als Terroranschlag, als einschneidendes Erlebnis und Trauma für die israelische Gesellschaft, sondern letztendlich war es auch der Auslöser für einen starken Anstieg des Antisemitismus überall auf der Welt. Und das bedeutet also, es betrifft ja nicht nur Israel, sondern es betrifft eben auch die jüdischen Gemeinden weltweit, also uns lokal, überall, wo wir auch sind. Und ich glaube, auch da hätte es gut getan, wenn er sich klarer positioniert hätte.
Sind das alle Aspekte seines Pontifikats, die Sie als, ich sag mal, verpasste Chance ansehen?
Nein, also man muss natürlich ein bisschen aufpassen. Und auch wenn das Thema mit Israel und auch die da formulierte berechtigte Kritik an ihm jetzt natürlich zuletzt kam, muss man sagen, insgesamt würde ich trotzdem von Papst Franziskus als einen engen Freund des Judentums sprechen und einer, der wirklich auch den Dialog mit dem Herzen angenommen hat, der das Thema in die katholische Kirche weitergebracht hat und intensiviert hat. Also insofern wäre es auch nicht gerecht, wenn man jetzt sagen würde, das ist alles, was jetzt bleibt.
Wir können mal ganz konkret werden. Aus Ihrer Sicht, welche seiner Errungenschaften haben den größten Einfluss auf die jüdische Gemeinschaft gehabt?
Ich glaube, das war schon eben zu Beginn des Pontifikats, das heißt also mit seinen Besuchen in Israel beispielsweise, mit seinen Besuchen in der Gedenkstätte Auschwitz, aber dann eben auch 2015 mit dem 50-Jahr-Jubiläum von Nostra Aetate und all dem, was darum passiert ist, also schon der erwähnten Dokumente, aber auch sicherlich Begegnungen und vielleicht eben auch neue Begegnungen. Beispielsweise war die orthodoxe Rabbinerkonferenz Europas, die CER, zum ersten Mal überhaupt in ihrer Geschichte zu einer Audienz beim Papst. Zum ersten Mal wurde auch jetzt kürzlich die erste jüdische Vertretung eröffnet im Vatikan vom World Jewish Congress. Und das zeigt also, wir sind da in einer ganz neuen Dimension des jüdisch-katholischen Gesprächs. Und da ist er natürlich auch mitverantwortlich.
Weil Sie gerade den World Jewish Congress angesprochen haben, der Präsident dieses Dachverbandes der jüdischen Gemeinschaften, Ronald S. Lauder, hat gesagt, dass die Beziehungen zwischen dem Heiligen Stuhl und dem jüdischen Weltkongress aufgeblüht sind, unter anderem eben auch mit dieser Vertretung. Auch Sie haben Papst Franziskus kennengelernt und ich habe mir noch mein Foto angeguckt und tatsächlich war das ja auch ein fröhlicher Moment. Wie lange haben Sie Papst Franziskus gesehen?
Also dann tatsächlich im persönlichen Gespräch hatten wir ungefähr 10 Minuten, eine Viertelstunde vielleicht. Also das war jetzt kein sehr langes Gespräch. Aber was mir sehr gut gefallen hat, es hieß ja immer, er sei sehr volksnah, er wäre den Menschen zugewandt. Und da muss ich einfach sagen, das ist einfach so gewesen. Das heißt also, er konnte da mit jedem Menschen sofort ins Gespräch kommen, war sehr herzlich. Man sieht eben, ich habe auch gelacht, also es war tatsächlich auch fröhlich. Und er hat einem nie das Gefühl gegeben, dass er jetzt irgendwer Besonderes wäre, sondern das war wirklich ein Gespräch auf Augenhöhe. Und diese Menschlichkeit, diese Herzlichkeit, da hat man auch gemerkt, also das ist authentisch, das ist ja nicht gespielt bei ihm. Ich glaube, das war natürlich sein ganz großer Trumpf.
Welche Herausforderungen sehen Sie für den jüdisch-katholischen Dialog nach seinem Pontifikat?
Also wir sehen natürlich, das Thema Israel ist nicht weg. Und ich glaube eben auch theologisch werden wir nicht drum rumkommen, im katholisch-jüdischen Gespräch das Thema Land Israel, Staat Israel noch etwas mehr zu thematisieren und zu schauen, wo da die Positionen sein können, die gemeinsamen, vielleicht auch die unterschiedlichen Positionen. Aber ich glaube, es ist wichtig, sich damit auseinanderzusetzen und das nicht einfach zu ignorieren oder zu sagen, naja, das ist jetzt einfach ein politisches Thema, das hat jetzt eigentlich im Dialog nichts zu tun.
Und dennoch, wie kann die katholische Kirche in der Zukunft jüdische Anliegen stärker einbinden, ohne politisch wahrgenommen zu werden?
Das ist tatsächlich nicht so leicht jetzt in Bezug auf Israel, aber ich glaube, Israel, also mindestens das Land Israel, also der theologische Aspekt, ist so ein wichtiger Pfeiler des Judentums. Und Jüdinnen und Juden sind automatisch daher mit dem Land Israel so tief verbunden, dass man das nicht einfach ignorieren kann oder eben nur als politisches Thema abtun kann. Es ist mehr als das. Es gehört sehr tief zur Identität von Jüdinnen und Juden dazu.
Vielen herzlichen Dank für das Gespräch, Rabbiner Jehoshua Arends aus Frankfurt am Main. Und wie alle unsere Gäste dürfen auch Sie sich noch ein Lied mit jüdischem Bezug wünschen. Was haben Sie mitgebracht?
Ich habe mitgenommen Yuval Raphael, New Day Will Rise.
Und darf ich fragen, warum?
Das ist der Beitrag von Israel zum Eurovision Song Contest. Für mich ist es aber wichtig, weil es ist ein Lied inhaltlich, das vieles von ihr persönlich ausdrückt. Das heißt also, sie war ja direkt betroffen vom 7. Oktober 23. Und wir hatten ja gestern den Yom HaShoah, also den Shoah-Gedenktag. Und auch da gibt es ja durchaus Verbindungen.
And even if you say goodbye, you'll never go away. You are the rainbow in my sky, my colors in the gray, my only wish upon a star, sunshine in the day. The only song that my piano ever plays. And even if you say goodbye, you'll always be around to lift me up and take me high. Keep my feet close to the ground. Are you proud of me tonight? Dreams are coming true. I choose the light, nothing to lose if I lose you. New day will rise, life will go on. Everyone cries, don't cry alone. Darkness will fade, all the pain will go by. But we will stay, even if you say goodbye.
New Day Will Rise von Yuval Raphael ist ein Lied voller Hoffnung und Stärke. Als Überlebende des Nova-Festival-Massakers vom 7. Oktober teilt sie eine Botschaft, die Mut macht. Selbst im dunkelsten Moment kann ein neuer Tag beginnen. Und jetzt die aktuellen Meldungen.
Israel hat der 6 Millionen jüdischen Opfer des Holocaust gedacht. Gestern um 10 Uhr kam das öffentliche Leben für 2 Minuten zum Erliegen. Autofahrer hielten an, Menschen unterbrachen ihre Wege, um in stillem Gedenken zu verharren. Ministerpräsident Netanyahu zog in seiner Rede in Yad Vashem am Mittwochabend Parallelen zwischen der islamistischen Hamas und den Nationalsozialisten. Beide hätten das Ziel, das jüdische Volk zu vernichten, sagte Netanyahu. Der Kampf gegen die Hamas werde fortgeführt, bis alle Geiseln zurückgekehrt und die Terrorgruppe zerschlagen sei. 24 israelische Geiseln sowie die Leichname von 35 Entführten befinden sich weiterhin in der Gewalt der Hamas. Rund 80 Überlebende der Shoah und aus dem Gazastreifen freigelassene israelische Geiseln haben beim traditionellen Marsch der Lebenden in Polen an die Opfer des Holocausts erinnert. Der gut 3 Kilometer lange Marsch führt von Auschwitz nach Birkenau, dem größten der deutschen Vernichtungslager in der NS-Zeit. Man werde die Schrecken des Holocausts niemals vergessen, sagte Eli Sharabi, der bei dem Terrorangriff der Hamas seine Frau, seine Töchter und seinen Bruder verloren hatte. Doch jede freigelassene Geisel, die an der Gedenkveranstaltung teilgenommen habe, sei eine Erinnerung daran, dass das jüdische Volk ewig existieren werde. Vor der Gedenkfeier zum 80. Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers Bergen-Belsen wächst der Protest gegen die Auswahl der Redner. Die Organisation der Bergen-Belsen-Überlebenden in Israel wirft den Veranstaltern vor, ihren Verband zu boykottieren, weil einer ihrer Vertreter bei der Feier nicht reden dürfe. Für die Gedenkzeremonie am Sonntag seien nicht primär Verbände, sondern einzelne Überlebende um Wortbeiträge gebeten worden, teilte die niedersächsische Staatskanzlei mit. Weiterer Protest richtet sich angesichts des Gazakrieges gegen den israelischen Botschafter Ron Prosser und Großbritanniens Vizepremierministerin Angela Rayner, die beide ein Grußwort halten sollen. Laut Staatskanzlei hat eine Überlebende angekündigt, während dieser Reden aufzustehen und zu gehen. Weitere Aktionen sollen vor der Gedenkstätte stattfinden. Die Proteste sollten nicht unterdrückt werden, aber die Gedenkfeier selber solle möglichst ruhig und in Würde stattfinden, so die Staatskanzlei. Die Bürgermeisterin von Amsterdam hat sich für die Rolle der niederländischen Hauptstadt während der Verfolgung ihrer jüdischen Bürgerinnen und Bürger im Zweiten Weltkrieg entschuldigt. Die damalige Regierung habe sie schrecklich im Stich gelassen, sagte Femke Heizimmer anlässlich des Holocaust-Gedenktages. Im Namen der Stadtverwaltung entschuldigte sie sich dafür. Die Bürgermeisterin erinnerte daran, wie die Stadtgemeinde bei der Registrierung der jüdischen Bürger mithalf, ebenso wie bei der Erstellung von Karten, die zeigten, wo Juden wohnten. Von den schätzungsweise 80.000 Amsterdamer Juden überlebten nur etwa 20.000. Zu den Deportierten gehörte auch Anne Frank. Innerhalb des nächsten Jahrzehnts werden einem neuen Bericht zufolge 70% der aktuell noch mehr als 200.000 jüdischen Überlebenden des Holocaust sterben. Derzeit liege das mittlere Alter der Zeitzeugen bei 87 Jahren. Mehr als 1.400 der Überlebenden seien sogar schon über 100 Jahre alt. Die Studie der Claims Conference basiert auf Datenmaterial, das die Organisation seit 1952 gesammelt hat. Der Vizepräsident der Organisation, Greg Schneider, sagte, der Bericht sei eine Warnung, dass nicht mehr viel Zeit bleibe, um direkt mit den Betroffenen des Holocaust zu sprechen. Etwa die Hälfte von ihnen lebt heute in Israel. Das Berliner Verwaltungsgericht verhandelt Mitte Juli eine Klage des jüdischen Studenten Lahav Shapira gegen die Freie Universität. Shapira wirft seiner Hochschule vor, zu wenig gegen Antisemitismus auf dem Unicampus zu unternehmen. In der vergangenen Woche war ein Mitstudent Shapiras zu 3 Jahren Haft wegen gefährlicher Körperverletzung aus antisemitischen Motiven verurteilt worden. Er hatte Shapira im Februar 2024 auf der Straße zusammengeschlagen. Die Universitäten in Berlin waren in der Vergangenheit immer wieder Schauplatz gewalttätiger Proteste gegen die israelische Nahostpolitik. Erst in der vergangenen Woche war ein Hörsaal der Humboldt-Universität durch pro-palästinensische Aktivisten besetzt und verwüstet worden. Soweit die Meldungen.
Sie hörten bis hierhin die Sendung Shabbat Shalom mit Miron Tenenberg. Rabbinerin Ulrike Offenberg aus Hameln folgt jetzt mit einigen Worten zur aktuellen Parasha Shmini, also zum aktuellen Tora-Abschnitt Shmini.
Religion und Rausch. Gar nicht so selten gehen die beiden eine Verbindung ein. Wir kennen religiöse Ekstase, die entstehen kann, wenn eine Person sich mit dem Göttlichen vereinigen will, dabei das eigene Selbst aufgibt und den Bezug zur Welt verliert. Es gibt auch Religionen, die mit Drogen und bewusstseinserweiternden Substanzen experimentieren, um unsere Bodenhaftung zu überwinden und neue Zugänge zum Göttlichen zu finden. In dieser Woche laden uns einige Verse der Tora ein, über das Verhältnis von Religion und Rausch nachzudenken. Im 3. Buch Mose, Kapitel 10, findet sich folgende Vorschrift für die Priester, die den Dienst am Heiligtum versehen. Der Ewige sprach zu Aaron also: Wein und Berauschendes sollst du nicht trinken, du und auch deine Söhne, auf dass ihr unterscheiden könnt zwischen Heiligem und Unheiligem und zwischen Unreinem und Reinem. Und dass ihr unterweisen könnt die Kinder Israel in allen Satzungen, die der Ewige zu ihnen geredet durch Mose. Wenn wir betrunken sind oder unter Drogeneinfluss stehen, verlieren wir unsere Urteilsfähigkeit. Wie also können die Priester lehren und ihren Dienst versehen, wenn sie selbst nicht mehr unterscheiden können zwischen Heiligem und Unheiligem? Zudem verlieren wir im Zustand der Trunkenheit Hemmungen, die uns davon abhalten, Grenzen zu übertreten. Bestimmte Tabus aber müssen eingehalten werden, auch im Bereich der Religion des Heiligen. Und wenn berauschte Priester Gotteslästerung begehen, ist das nicht nur ein persönliches Problem, sondern mehr noch ein Vergehen gegenüber der Gemeinschaft, für deren religiöse Wegweisung sie verantwortlich sind. Seit gut 2000 Jahren besteht unser Gottesdienst nicht mehr aus der Darbringung von Opfern, sondern im Wesentlichen aus Gebet. Doch diese Vorschrift wurde beibehalten. Wir sollen nicht im betrunkenen Zustand beten. Warum eigentlich nicht? Wir tun uns doch oft schwer, ein Gebet zu formulieren. Könnte da nicht Alkohol etwas die Zunge lösen und uns helfen, unsere Hemmungen zu überwinden? Und eigentlich ist das Judentum auch keine Religion der Abstinenz. Wein erfreut das Herz des Menschen, heißt es im Psalm. Wein gehört als fester Bestandteil zu vielen jüdischen Ritualen. Den Schabbat und die Feiertage begrüßen und verabschieden wir mit Wein. Dabei geht es nicht nur um ein geselliges Sich-Zuprosten, sondern um den religiösen Akt des Kiddusch, also der Heiligung dieser besonderen Zeiten durch uns Menschen. Warum gilt dann für den Akt des Betens ein striktes Gebot der Nüchternheit? Opfer und Gebet wurzeln beide im Bewusstsein, dass etwas im Leben unvollkommen ist und wir es nicht selbst richten können. Zu Zeiten des Tempels vor 2000 Jahren brachten Menschen nicht Tier- oder Speiseopfer dar, weil sie das Töten von Tieren so toll fanden oder weil sie meinten, Gott würde sich davon ernähren. Auf Hebräisch heißt Opfer Korban. Es trägt die Bedeutung des Näherkommens in sich. Menschen hatten das Gefühl von Gottes Ferne und gaben so ihrem Verlangen Ausdruck, dem unsichtbaren, so schwer fassbaren Göttlichen näherkommen zu wollen. Sie vermissten etwas in ihrem Leben. Ihre Sehnsucht richtete sich auf Heilung und Nähe. Und nicht anders ist es beim Akt des Betens. Wir wenden uns zu Gott um Hilfe, weil wir wissen, dass etwas fehlt. Der chassidische Rabbiner Jakob Leiner war der Ansicht, dass Menschsein sich durch dieses Bewusstsein von Unvollkommenheit auszeichnet. Wenn wir aber etwas Berauschendes zu uns nehmen, geraten wir in einen Zustand von Grandiosität und Selbstüberschätzung. Doch um zu verstehen, was uns fehlt, brauchen wir Klarheit über uns selbst, über die eigenen Bedürfnisse. Für die im Gebet stattfindende ehrliche Selbstreflexion ist Nüchternheit nötig. Dieser Weg der Selbsterkenntnis ist der schwierigere, aber statt eines kurzfristigen Rausches können wir so dauerhaft über uns selbst hinauswachsen und finden dann eine neue Nähe. zu uns selbst, zur Welt um uns und vielleicht auch zur Quelle des Lebens, die wir Gott nennen. Shabbat Shalom.
Das war Rabbinerin Ulrike Offenberg aus Hameln mit einem Plädoyer gegen übermäßigen Alkoholgenuss. Zum Schluss hören Sie das Shma Koleinu. Übersetzt lautet der Text: Höre auf unsere Stimme, wenn wir rufen. Es singt Stacy Lowe.
Shabbat Shalom, das Magazin aus dem jüdischen Leben. Jeden Freitag auf NDR Info.